Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich The Incredibles 2 angeschaut. Wir hatten ja einen ganz großen Spaß beim ersten Teil. Jetzt ist die Familie zurück. Superhelden sind immer noch verboten, aber Elastigirl, also die Mama der Familie, bekommt den Spezialauftrag, so guten Eindruck zu machen, dass die Superhelden wieder legal werden. Und das klappt natürlich nicht ganz so einfach. Papa ist daheim bei der Familie. Manchmal fragt man sich, wer hat eigentlich die größeren Gegner vor sich? Tom, wie hat er dir gefallen?
So gemischt. Ich fand es zwischendrin sehr Disney-like erzählt. Also die klassischen Werte so hochgehalten. Ein bisschen mehr Anarchie-Baby hätte mir da gut getan. Aber das ist auch so der... eigentlich im Grunde genommen der Knaller, der Pointenbringer in dem Film gewesen und das sensationelle 3D am Ende. Sonst würde ich sagen, ist leider nicht so schrecklich viel bei mir hängen geblieben. Ich bin jetzt nicht gelangweilt gewesen, aber im Vergleich zu der Frische, die der erste Film hatte, da fehlte mir einiges dieses Mal.
Stimmt, ich habe den ersten auch sehr viel frischer in Erinnerung. Diesmal fand ich, brauchte er auch langsam, bis er in die Gänge kommt. Ich dachte so, boah, jetzt bestimmt schon 20 Minuten rum. Im Grunde hat er noch nicht richtig Fahrt aufgenommen. Und als es dann in der Familie kriselt, hätte man sich tatsächlich gewünscht, es wird noch mal ein bisschen dunkler werden. Dann hätte es noch mehr gestrahlt, wenn es zurückgekommen wäre. Ja, Johanna.
Ja, also für mich war das wieder eigentlich absolute Qualitätsleistung von Pixar erstmal. Also sehr liebevoll gezeichnete Figuren, spektakuläre Action-Szenen durchaus, tolles Sounddesign, originelle Einfälle, die Pixar immer unfassbar gut verarbeitet in seiner Animation. Deswegen, das hat mich alles sehr gut unterhalten.
Allein schon das Motorrad, das dann mehr oder weniger in zwei Teilen für Elastigirl am Start ist.
Ja, genau. Also diese Action-Szene, wo sie auf dem Motorrad diese Schwebebahn verfolgt, die ist schon ziemlich spektakulär. Was mir ganz grundsätzlich nicht so gefällt an den Incredibles-Filmen, ist die Ästhetik, die dieser Film hat. Ich finde, für mich persönlich, ich finde die nicht schön. Die hat so eine Fernseh-Cartoon-Ästhetik so ein bisschen. Und ich kann mich an keine Einstellung erinnern in diesem Film, wo ich dachte, wow, das sieht tatsächlich ästhetisch schön aus. Also es ist immer spannend, es ist aufregend, es ist spektakulär. Aber schön finde ich die Filme als nie. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, das ist so halt Pixar, den muss man so nehmen, wie sie halt arbeiten. Ja, aber alles in allem unterhaltsamer Film.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist gleich tatsächlich auch so Geschmackssache, weil sie haben so ein bestimmtes Setting, so eine Parodie auf die Cartoons und auch auf das James-Bond-Genre, das ja von Musik und von vielen ganz, ganz vielen Elementen her auf den Arm genommen wird. Nicht ganz so konsequent wie im ersten Teil. Aber ich habe mir überlegt, in welcher Zeit soll das eigentlich spielen? Die Autos sind aus den 50ern, die Telefone sind aus den 90ern, die Hubschrauber sind aus der Zukunft. Also es war ein kunterbuntes Durcheinander. Uwe.
Ja, ich habe mir so irgendwie Gedanken gemacht über die Frische. Und ich glaube, das, was er an Frische nicht hat, hat er durch Technik wettgemacht. Aber er bleibt irgendwie für mich auf einem Niveau, wo er tatsächlich so mir vielleicht einen Ticken viel zu stark für alle Mainstream ist. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich ihn jetzt mit Nietzsche analysieren würde, dann ist es ja so, dass er ja durchaus so eine Kritik an Google mit hat. Also ich kann mir vorstellen, dass da man mit Kindern reingeht und dass man da gut unterhalten wird und dass ich auch als Erwachsener wiederum auch gut unterhalten werde, weil ich merke, aha, der Wille zum Willen und der Wille zur Macht. Durch was wird er gebrochen? Er wird gebrochen, typisch amerikanisch, durch den Zusammenhalt der Familie. Ja. Und da ist die Welt dann wieder in Ordnung. Ne? Ich kann mir texanisch die Waffen wieder, nachdem ich das Rohr ausgeblasen habe, wieder ins Halfter stecken. Ja.
Ich bin mal gespannt auf die Analyse durch die Filmlöwin, die mal genau auseinandernehmen wird bestimmt, ob diese Mutter, Helden, Frauenfigur, ob die nicht wieder doch zu früh zurück in die Familie kehrt. Oder am Ende habe ich nicht den Eindruck, dass der Mann sich mit seiner neuen Rolle tatsächlich identifiziert hat. Ja, aber wobei das einer der wirklich gelungenen Teile des Films war, als er versucht, seiner Frau dann auch rhetorisch dann den Rücken zu decken und vor lauter Zähneknirschen fast vom Stuhl fällt. Also das ist schon dann gut gelungen. Also kein ganz großer Wurf, aber trotzdem schon sehr, sehr unterhaltsam, wenn auch nicht durchgehend. Da hat er so ein paar Hänge und Schleifen und so, aber es gab ja eine geheime Superkraft, die der Film an sich hat, nämlich wenn ihm nichts mehr eingefallen ist, dann geht das Baby los und alleine das Baby und der Waschbär hätten für mich schon 90 Minuten ohne Probleme gefüllt.
Ja, sehr charmant. Punktevergabe, charmante 6 Punkte von mir.
Von mir gibt es 7 Punkte.
Auch so 7 Punkte würde ich auch geben.
Also ich gebe auch 6 Punkte, aber noch einen drauf für Michael Giacchino, der einen offensichtlich so unglaublichen Spaß dran hatte, James Bond-artige Musik für diesen Film zu komponieren, dass man sich echt wünscht, dass er die Musik für den nächsten James Bond macht. Das ist echt rückhaltlos schön. Also allein das ist wirklich prima. Vielen herzlichen Dank. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons. Bis nächste Woche.